Einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr gekommen seid. Ein paar organisatorische Dinge, wenn man so will. Ich bin vorhin gefragt worden oder ist gesagt worden, dass bei den Sachen von meiner Tochter, die da links auf den beiden Stühlen sind, dass da keine Preise dabei sind, aber in der Kasse sind die Preise. Und ich möchte besonders hinweisen auf diesen Kalender für 2021. Es ist jetzt schon Ende März, aber der hat normalerweise 13,50 gekostet. Sie hat ihn jetzt für 8,50 gibt sie ihn her sozusagen. Und man kann das Kalendarium abschneiden und kann da ein Passepartout rummachen und kann das irgendwie verschenken. Also da hat man 12 schöne Karten, die normalerweise deutlich teurer sind. Dann was anderes noch. Ich habe auf den Büchertisch so Kärtchen gelegt. Auf einigen steht drauf, du bist Gottes geliebtes Kind. Und auf anderen steht drauf, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Da könnt ihr euch, solange der Vorrat reicht, was mitnehmen. Und Stefan, für dich gebe ich eine ganz kleine Zusammenfassung von heute Morgen. Und vielleicht ist noch jemand dabei, der heute Morgen nicht dabei war. Ich habe gesagt, dass viele Gott als Vater nicht erfahren, weil es einfach Hindernisse gibt. Oft sind es Erlebnisse mit dem eigenen irdischen Vater, was es uns irgendwie schwer macht. Es ist auf der anderen Seite, gibt es negative Gemeindeerfahrungen. Und drittens leben wir in einer Leistungsgesellschaft und können uns oft nicht vorstellen, dass uns jemand liebt, obwohl wir nichts geleistet haben, dass jemand einfach uns bedingungslos liebt. Und wenn wir gemerkt haben, dass das irgendwie ein Problem ist, dass vielleicht mit unserem eigenen Vater es nicht so ganz gut gelaufen ist. Zwei Leute hier haben mir auch erzählt, dass sie ihren Vater gar nicht kennengelernt haben, niemals kennengelernt haben. Das ist echt eine ziemliche Hypothek. Und da ist dann einfach das Entscheidende, dass wir zum einen vergeben, was zu vergeben ist, also den Menschen, die uns verletzt haben, und dann neu denken. Einfach so, wie wir es in dem Lied gehört haben. Vielen Dank für die beiden Lieder, die waren wirklich sehr passend. Neu zu denken, so zu denken, wie Gott denkt. Und damit wollen wir heute Abend uns auch beschäftigen. Und als kleines Bonusmaterial von heute Morgen möchte ich noch eine Geschichte erzählen, wo ich das mal sehr eindrücklich erlebt habe, was Vergebung bewirkt. Und dann fange ich mit dem zweiten Teil an. Der ist heute wirklich kürzer als heute Morgen. Es hat mir leid getan, dass ich da ein bisschen überzogen habe. Also die Geschichte ist folgendermaßen. Ich bin irgendwo in Nordrhein-Westfalen zu einem Jugendgottesdienst eingeladen gewesen. Es waren 150 junge Leute in einem ganz kleinen, engen Raum. Und bei so Jugendgottesdiensten, da schleichen sich auch manchmal ein paar Oldies ein, so wie Leute so wie in meinem Alter. Und da war auch, mein Thema war, das vergebe ich dir nie, wobei nie durchgestrichen war. Und ich habe davon geredet, dass wenn wir Schuld nachtragen, da habe ich so ein Bild gehabt von so einem Mädchen, die so eine schwere Last auf dem Rücken hat, dass wir dann die Last der Schuld tragen. Das habe ich heute früh auch mal kurz erwähnt. Nach dem Vortrag kommt jemand auf mich zu, der war so Ende 50 und hat gesagt, Wolfgang, kann ich mal mit dir reden? Gesagt, klar, wir sind in einen extra Raum gegangen und er hat sein Herz ausgeschüttet. Er hat mir was erzählt, wie ihn sein Vater misshandelt und gequält hat. Ich habe sowas Schlimmes von einem Menschen, der vor mir stand, nie vorher und nie nachher gehört. Und ich habe schon viele Geschichten gehört, wirklich. Also übelster Missbrauch und körperliche Gewalt. Wenn ich euch Details erzählen würde, dann könntet ihr heute Nacht nicht gut schlafen. Und er hat gesagt, was kann ich machen? Der Mann war 15 Jahre gläubig gewesen, aber wirklich vom Leben gezeichnet. Das hat man ihm einfach angesehen. Er sagt, mein Vater ist mir ist so bewusst geworden, ich trage meinem Vater seit 40 Jahren Schuld nach. Was kann ich machen? Was soll ich machen? Der ist vor über 20 Jahren gestorben. Muss ich jetzt zum Grab gehen? Was kann ich machen? Ich möchte diese Schuld dann habe ich gesagt, weißt du, wir knien uns jetzt einfach nieder und du sprichst vor mir aus und vor Gott, also vor allem vor Gott, aber in meinem Beisein, dass du deinem Vater vergibst. Das ist ganz Schlimme, was er dir angetan hat. Und ich werde es nicht vergessen, er hat das gemacht. Erst habe ich für ihn gebetet, dann hat er gebetet. Und dann ist er aufgestanden und hat mich umarmt und hat gesagt, Es fühlt sich so viel leichter schon jetzt an. Also es geht kein Weg dran vorbei, dass wir vergeben, da wo wir merken, ist irgendwas schiefgelaufen in unserem Leben, ohne dass wir wirklich was dazu konnten, wo andere Leute uns echt Gewalt angetan haben in irgendeiner Weise oder emotional vernachlässigt haben oder emotionalen Missbrauch oder gar sexuellen Missbrauch. Bei diesem Mann kam so ziemlich alles zusammen. Und heute Abend wollen wir uns einfach mit dem Thema beschäftigen, Gott als Vater erfahren und ja, auch Gottes Vaterherz sozusagen entdecken. War das das, was ich, genau, Gottes Vaterherz entdecken. Um zu verstehen, also ich möchte mit euch reden über diese Beziehung, die Gott sich vorstellt mit uns als seinen Kindern. Und um zu verstehen, wie Gott sich diese Vater-Sohn-Beziehung vorstellt, habe ich mir gedacht, ist es am sinnvollsten, uns den Prototypen dieser Beziehung anzusehen. Was ist der Prototyp dieser Vater-Kind-Beziehung, der perfekte? Natürlich wisst ihr das. Die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn, Jesus Christus. Und diese göttliche Vater-Sohn-Beziehung ist ein wesentliches Thema im Johannesevangelium. Ich habe euch das heute Morgen gesagt. Johannes schildert diese Beziehung wie kein anderer Evangelist. Gott als Vater wird etwa 120 Mal erwähnt in diesen 21 Kapiteln, fast doppelt so oft wie in den drei Evangelien zusammen, in den synoptischen Evangelien. Ja, also Johannes interessiert sich total, wie der Herr Jesus mit seinem Vater irgendwie kommuniziert hat, wie wichtig ihm das war, was er von ihm erzählt hat. Und diese Beziehung ist perfekt. Es herrscht größtmögliche Nähe, es herrscht eine ganz große Vertrautheit, es herrscht gegenseitige Liebe und jeder ehrt den anderen. Der Sohn ist vom Vater abhängig, er ist zu 100% gehorsam und der Vater ist zu 100% zufrieden und übergibt dem Sohn alles. Er hört ihn stets, zeigt ihm, was er tut und verlässt ihn nie. Deswegen sagt Jesus auch am Kreuz nicht, Vater, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nennt ihn sonst nie mein Gott. Und ich möchte einfach was über die Sohnestellung der Kinder Gottes erzählen. Und da wollen wir einfach uns diesen Prototyp anschauen für diese Gottesbeziehung. Es gibt, also mein Sohn Jonathan hat ihm mal die ganzen Stellen irgendwie zusammengeschrieben. Jesus spricht 80 Mal über den Vater und dann und 20 Mal zu ihm und so. Aber es gibt ein Vers, der passt irgendwie nicht so richtig da rein und der ist in Johannes 20. Den möchte ich euch vorlesen. Es war nach der Auferstehung von Herrn Jesus, sagt Jesus zu Maria Magdalena, die erste, die ihn getroffen hat nach der Auferstehung, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich steige auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Ich finde es so genial. Immer ist, also vorher ist Gott immer nur der Vater vom Herrn Jesus. Jetzt ist er plötzlich auch unser Vater und wir sind seine Brüder. So werden wir mal genannt. Und wir wissen, was dazwischen liegt. Dass das passieren kann, musste Jesus ans Kreuz gehen, musste sterben, ist aber nicht im Tod geblieben, ist auferstanden. Und bevor wir also Kinder Gottes werden können, das begründet ja das, dass wir Kinder Gottes werden können, dass er für uns leidet, stirbt und aufersteht. Und nur durch Jesus haben wir diesen Zugang zum Vater. Er hat uns diesen Weg freigemacht. Aber wir haben nicht nur Zugang zum Vater, wir haben auch die Sohnschaft oder die Sohnesstellung. Und da möchte ich auch noch ein paar Gedanken dazu sagen. Und diese Sohnschaft war schon immer von Ewigkeit her Gottes Plan. In Epheser Kapitel 1, in den Versen 4 und 5, lesen wir, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt, bevor es irgendwas gab, auserwählt hat und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Und es gilt für Frauen und für Männer. Und das, ihr Frauen müsst euch da nicht ärgern, dass da Sohnschaft steht. Und es ist nicht wirklich eine Wortglauberei, was ich jetzt sage, sondern das heißt nicht einfach nur, dass Gott uns so sieht und behandelt wie seine Kinder. Das wäre schon toll genug. Es heißt, dass Gott uns so sieht und behandelt wie seinen Sohn. Deswegen haben wir die Sohnschaft. Und unsere Sohnschaft besteht in Jesus, sie wird definiert durch ihn. Wir sind in ihm. Dieser Ausdruck kommt im Neuen Testament ziemlich häufig vor, besonders bei Paulus in seinen Briefen. Und ich habe als junger Christ meine Illustration gesehen, die habe ich nie vergessen. Da hat jemand gesagt, was das bedeutet und hat es illustriert. Und das möchte ich euch gern auch mal illustrieren. Stellt euch vor, das hier ist der Herr Jesus. Und das hier seid ihr, das bist du. Wenn du in Jesus oder in Christus bist, dann sieht es so aus. Ich lege das jetzt da rein. Und wenn Gott dann, der Vater, auf dich schaut, wen sieht er? Er sieht Christus. Und das ist irgendwie, das ist mir echt hängen geblieben. Das hat, also da muss ich sagen, das hat mir echt was zu sagen. Und was das alles zu sagen hat, das will ich im Laufe des Abends entwickeln. Das heißt zum Beispiel, dass wir Nähe und Vertrautheit mit dem Vater genießen dürfen. Wenn wir diese Sohnestellung Jesu haben, dann dürfen wir Gott dem Vater genauso nah sein. Und hört sich irgendwie abenteuerlich an und genauso vertraut mit ihm sein wie Jesus Christus selbst. Ich möchte euch zwei Verse lesen aus dem Epheserbrief im Vers 13. Da steht, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Und im Vers 18 steht, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Immer Audienz, gibt keine Sprechstunden, die irgendwie begrenzt sind auf eine bestimmte Zeit. Du darfst immer kommen. Und zwar so, wie du bist. Anders geht sowieso nicht. Also du darfst dem Vater so nah sein, in seiner Gegenwart leben, wie der Herr Jesus selber. Und du darfst Gott genauso vertraut anreden, wie der Herr Jesus. Nämlich, aber Vater. Es hat, dieses Wort ist ein vertrautes Wort, das ist irgendwie sowas wie, also wir würden das mit Papa übersetzen. Das trotzdem, also das Vertrautheit und trotzdem auch Respekt irgendwie ausdrückt. Und wir waren mal in Israel, also ich war ein paar Mal in Israel, einmal wart ihr auch dabei, ihr lieben Rolf und Siglinde. Und da waren wir auch in Eilat, als wir da waren bei dieser Reise. Ich lag am Strand, am Roten Meer, da hab mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und da waren auch eine ganze Menge Juden da, irgendwie, die da Urlaub gemacht haben. Und da habe ich so eine Frau, die war vielleicht Anfang 20, die hat ihren Papa gerufen. Und das ist mir durch und durch gegangen. Die hat gesagt, aber. Und ich habe gedacht, boah, das ist heute noch so. Die hat ihren Papa Abba genannt. Das hat mich echt tief berührt. Es hat mich tief berührt. Römer 8, Vers 15, da heißt es, wir haben einen Geist der Sohnschaft, habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir dürfen zu unserem Gott Papa sagen. Das hat was mit dieser Sohnestellung zu tun. Es wird noch tiefgründiger. Also es geht noch tiefer. Der Vater liebt uns so wie seinen Sohn. Hast du das gewusst? Also das ist ja so ein Gedanke, den würde ich nicht wagen zu denken, wenn er nicht im Neuen Testament stünde. Aber genau da steht es. Und ihr wisst auch wo, im hohen priesterlichen Gebet, Am Vorabend seines Todes betet der Herr Jesus zum Vater für seine Jünger. Und da kommt dieser Satz vor in Johannes 17, in Vers 23. Er sagt, der Herr Jesus betet für seine Jünger zum Vater und sagt, damit die Welt erkenne, dass du sie, also die Jünger, liebtest, so wie du mich liebtest. So wie du mich liebtest. Glaubt ihr das? Oder sagst du, das ist so schön, um wahr zu sein? Das kann ich eigentlich nicht glauben. Weil es ist klar, dass der Vater dich genauso liebt wie seinen Sohn. Wisst ihr, das hängt damit zusammen, dass Gott immer vollkommen liebt. Er kann nicht ein bisschen den einen lieben und ein bisschen weniger den anderen. Er liebt einfach vollkommen. Und ich finde es atemberaubend, absolut atemberaubend. Ich glaube, es gibt nichts in der Bibel, was mir mehr den Atem raubt, also der, was mich sprachlos macht, wie dieser Satz. Der Vater liebt uns so, wie er den Sohn liebt. Und deswegen glaube ich, dass dieser Ausruf in der Bibel, der 7-mal vorkommt übrigens, und wir haben den, heute Morgen habe ich den schon gelesen, du bist mein geliebtes Kind, also er sagt der Sohn natürlich, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich glaube, dass das uns auch gilt, wenn wir die Sohnesstellung haben. Das sagt Gott über seinen Sohn, und wenn du ein Sohn bist, wenn du in dieser Sohnesstellung bist, dann gilt es auch für dich. Und dann hat auch Gott an dir Wohlgefallen gefunden. Weißt du, er liebt uns nicht nur, er ist auch 100% zufrieden mit dir. Und du sagst, jetzt wird's abenteuerlich, was der da erzählt. Aber was bedeutet es, was in Hebräer 10 steht? Da heißt es, dass Jesus uns mit seinem Opfer für immer vollkommen gemacht hat. Was bedeutet denn das? Gott sieht uns und er sieht uns vollkommen, weil er uns in Christus sieht. Er sieht seinen Sohn. Und wenn du in ihm bist, dann freut sich Gott und hat Wohlgefallen an dir. Das darfst du annehmen. Das sind Gottes Gedanken über dich, wenn du sein Kind bist. Und es ist nicht so schön, um wahr zu sein. Das ist einfach wahr. Aber ich weiß schon, wie es uns damit gehen kann. Also ich bin ja selber ein Mensch, sag ich mal. Und ich weiß, wenn ich sowas höre, dann denke ich an meine Fehler, die ich gemacht habe und wo ich zu kurz komme und wo ich einfach Sachen mache, die nicht in Ordnung sind. Und dann denke ich, ja, Gott kann doch niemals zufrieden sein mit mir. Ich kann doch niemals seinen Ansprüchen genügen. Und vielleicht kennst du das, dass du dann enttäuscht bist von dir, weil du wieder irgendwie so eine Sache gemacht hast, die du immer wieder machst. Und dann denkst du, Gott muss enttäuscht sein von dir. Und was macht man mit jemandem, von dem er denkt, dass er enttäuscht ist? Was würdet ihr denken? So rein menschlich, wenn du denkst, du hast einen Menschen jetzt immer wieder enttäuscht. Was machst du dann? Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und das ist das, was der Teufel will, dass du Gott aus dem Weg gehst, weil du denkst, ich bin enttäuscht. Gott muss auch enttäuscht sein. Ich habe ein schönes Zitat mal gelesen von Gerald Coates. Er sagt, Gott ist von dir nicht enttäuscht, denn er hatte ja gar keine Illusionen von dir. Weißt, enttäuscht kann man nur sein, wenn man sich getäuscht hat in jemandem. Aber Gott kennt uns durch und durch. Er weiß, was du in 3 Wochen tust, und er weiß, was du vor 30 Jahren, wenn du schon so lange lebst, getan hast. Das weiß er alles. Das liegt vor ihm völlig offen, bist vor ihm wie ein offenes Buch. Und deswegen sagt er nicht, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. War Jesus enttäuscht von Petrus? Ich glaube nicht. Er hat es gewusst. Er hat es ihm selber gesagt, dass es so sein wird. War er dann fertig mit dem Petrus? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Er war der Frontman in der Gemeinde. Ein Mann, der versagt hat. Steht vorne dran. Also das ist für mich so eine Botschaft. Gott macht weiter mit Menschen, die immer wieder in so eine Falle tappen und immer wieder das Falsche tun. Ich glaube, dass der Vater nicht in allererster Linie auf unsere Schwachheit sieht, auf unser Zu-Kurz-Kommen, auf unsere Sünde, sondern Gott, der Vater, sieht auf seinen Sohn. Und wenn du in Christus bist, dann sieht er seinen Sohn, wenn er auf dich schaut. Und dann freut er sich einfach. Vielleicht hast du das nie gesagt bekommen von deinem Vater, dass er sich über dich freut. Gott freut sich über dich, wenn du sein Kind bist, weil du diese Sohnestellung hast. Er schaut auf sein makelloses Wesen, auf unseren Herrn. Und Gott ist dann 100% zufrieden mit dir, weil er 100% zufrieden ist mit Jesus. Und das soll nicht heißen, bitte versteht mich da nicht falsch, dass du sagst, es ist ja völlig egal dann, wie ich lebe. Ganz im Gegenteil, wenn das so ist, das motiviert dich doch, oder? Mir ist mal bewusst geworden, das fällt mir jetzt gerade ein, ich hoffe nicht, dass es zu lang wird. In einem Urlaub habe ich in einem Buch gelesen von einem Seelsorger. Da habe ich gedacht, du bist deiner Frau gegenüber manchmal richtig wie so ein kleiner Kotzbrocken. Also so alle paar Wochen mal, also so besserwisserisch und so von oben herab. Also das ist mir irgendwie bewusst geworden, als ich das Buch gelesen habe. Dann habe ich mit meiner Frau geredet und gesagt, du, ich irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich manchmal so bin. Und wisst ihr, was ich mir gewünscht habe? Was sie sagt?
Nein.
Nein. Sie sagt, ja, stimmt. Ich sage, okay. Das tut mir total leid. Du weißt, dass ich dich lieb habe? Ja, das weiß ich. Du sagst mir das oft. Ich spüre das. Du beweist mir das ganz oft. Und ich sage, und trotzdem bin ich manchmal so. Weißt du, ich will echt nicht so sein. Ich will nicht so herablassend mit dir reden. Wie gesagt, so alle 6 Wochen, aber ist ja egal. Versteht ihr? Das ist einfach nicht gut. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich glaube, ich merk's manchmal gar nicht. Weißt du was? Tu mir einen Gefallen und sag mir das, wenn ich so bin. Und sie sagt, völlig ungern. Möchte ich eigentlich nicht machen. Und ich bin so, kann so hartnäckig sein. Ich habe so lange auf sie eingeredet, bis sie gesagt hat, okay, dann mache ich es halt. Ein paar Monate später waren wir in Spanien, haben so eine christliche Freizeitgruppe. Also habe ich so eine Freizeit irgendwie jeden Abend so eine Bibelarbeit gemacht. Wir kamen da an und waren gut drauf und sind spazieren gegangen am Strand da in El Bergante, kennt ihr vielleicht, dieses Hotel. Und dann mache ich wieder hau ich wieder sowas raus, irgendwie, was meine Frau verletzt und sagt, jetzt hast du es wieder gemacht. Und es ist leider kein Ruhmesblatt, was ich dann gemacht habe. Ich habe letztlich den Spieß rumgedreht und habe sie beschuldigt und habe gesagt, sie ist eigentlich daran schuld. Und dann hat sie gesagt, Wolfgang, pass mal auf. Ich habe dir das jetzt ungefähr, seitdem du mir das gesagt hast, vor ein paar Monaten 2 oder 3 Mal gesagt. Und jedes Mal war es dasselbe, du hast genauso reagiert wie heute. Du hast den Spieß rumgedreht und ich war zum Schluss die Dumme. Ich habe den schwarzen Peter gehabt. Weißt du was, da mache ich jetzt nichts mehr mit. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das ist. Es ist der erste Tag, du sollst jeden Abend was Frommes erzählen und dann sagt dir deine Frau sowas. Wisst ihr, wie es mir da ging? Ich habe gedacht, am besten wäre es jetzt, der Sand wird aufgehen, wird mich verschlucken und irgendwie ein starker Windstoß kommen und keiner wüsste mehr, wo ich verschwunden bin. Ganz ehrlich. Aber das war nicht alles, was meine Frau gesagt hat. Sie hat gesagt, weißt du, Wolfgang, es ist tatsächlich so, dass du alle paar Wochen mal irgendwie sowas raushaust, was mich echt verletzt. Aber ich kann damit echt umgehen. Ich reduziere dich nicht darauf. Du bist so ein toller Mann und ich habe dich wirklich lieb und ich weiß, dass du mich lieb hast und dass du alles für mich tun würdest. Und ich habe dich wirklich total lieb, so wie du bist. Und ich wäre nie von mir aus auf die Idee gekommen, dir zu sagen, hör das auf. Damit kann ich echt umgehen. aber entlass mich bitte aus dieser Pflicht, dir das zu sagen, weil das haut nicht hin. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie das für mich war? Denkt ihr, ich habe den Mut verloren, dieses Verhalten zu ändern? Oder was denkt ihr? Ich kann es euch sagen, dann müsst ihr nicht spekulieren. Es hat mich bis unter die, wie heißt es, unter die Haarspitzen, da habe ich nicht so viele, motiviert, es anders zu machen. Und ich habe gebetet, dass Gott mich daran erinnert, wenn ich mein böses Maul aufreiße und irgendwie sowas Blödes rauskommt. Und nach einem halben Jahr habe ich sie gefragt, war es die letzte Zeit wieder? Und sie hat gesagt, nee. Leider muss ich euch sagen, dass ich ein paar Rückfälle wieder hatte danach. Aber ich möchte daran euch was deutlich machen. Es hat mich total motiviert, sowas nicht zu machen, weil sie gesagt hat, ich habe dich wirklich so lieb, wie du bist. Hätte sie gesagt, ich finde es echt unerträglich und ich habe mir überlegt, wenn es noch dreimal machst, bin ich weg. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit mir gemacht hätte? Du musst einfach nur denken, was es mit dir gemacht hätte. Du bist total verunsichert, suchst eigentlich gar keine Gemeinschaft mehr, weil du sagst, das ist irgendwie dreimal und es ist rum. Und Gott ist, weißt du, das ist meine Frau war nur ein Mensch. Und Gott ist Gott. Gott geht mit uns so um. Er behandelt uns so, dass wir von innen heraus motiviert sind, so zu leben, wie es ihm gefällt. Er macht es nicht mit Druck. Wir machen es manchmal gegenseitig mit Druck, oder? Ja. Wir haben deswegen eine Wahl, wie wir leben wollen. Ich hab mal dieses Buch gelesen, Durst nach Gnade. Kostet nur 5 Euro, hat mal 13,90 gekostet, 12,90. Ist ein tolles Buch von einer Frau geschrieben, Untertitel, warum das Evangelium auch für Christen wichtig ist. Und in diesem Buch vergleicht die Autorin unser Leben. Sie sagt, Christen leben manchmal wie Waisenkinder und machen, ja, ich lese es euch einfach vor, was sie schreibt. Das finde ich wirklich so gut. Aber sie sagt, manche wissen, dass sie Gottes Kinder sind, leben aber so, wie wenn sie Waisenkinder wären. Und wenn du ein Waisenkind bist, dann definierst du dich über den Schmerz, den du erlebt hast, durch deine Vergangenheit und durch deine Umstände. Das ist immer präsent. Du bist dann immer ein Opfer, wenn man so will. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann definierst du dich durch das, was Gott ist. Und welche Konsequenzen das hat, möchte ich euch vorlesen, was sie da schreibt in einem Schaubild. Das finde ich wirklich großartig. Erstmal das Negative mit dem Waisenkind. Er sagt sie, ich wurde abgelehnt, deswegen bin ich bitter. Ich wurde misshandelt, deswegen bin ich einsam. Ich wurde dominiert, deswegen bin ich dominant. Ich wurde gerichtet, deswegen bin ich ängstlich. Ich wurde verletzt, deswegen bin ich wütend. Ganz anders ist, wenn du deine Identität als Kind Gottes hast. Dann definierst du dich über das, was Gott ist. Und es sieht dann so aus. Gott ist der Vergebende, deswegen bin ich schuldenfrei, deswegen ist mir vergeben. Gott ist der Erlöser, deswegen bin ich erlöst. Gott ist der Retter, deswegen bin ich errettet. Gott ist der Heiland, deswegen bin ich geheilt. Gott ist der Versorger, deswegen bin ich versorgt. Gott ist der Liebende, deswegen bin ich geliebt. Merkt ihr den unglaublich großen Unterschied? Das ist ein Unterschied wie Himmel und Erde. Und du hast die Wahl, wie du leben möchtest, woraus du deine Identität beziehst. Und ich kann es euch nur wünschen, dass ihr eure Identität aus dem bezieht, wie Gott ist und wer Gott ist. Und jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen darüber reden mit euch, wie wir zu so einer engen Vaterbeziehung zu Gott kommen können. Und ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen aus der Schrift. Und zwar aus dem Johannesevangelium, und auch an dem Beispiel von Johannes dem Apostel. Also das ist echt mein Lieblingsevangelium. Im Moment lese ich das wieder mit bis zu 20 Leuten in einem evangelistischen Hauskreis, wo eine ganze Reihe von Leuten zum Glauben gekommen sind die letzten paar Jahre. Und ich liebe das, weil einfach diese Vertrautheit zwischen Sohn und Vater irgendwie rauskommt. Und schon ganz am Anfang seines Evangeliums sagt Johannes, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wörtlich sagt Johannes hier, also wenn man den Grundtext genauer sich anschaut, der in des Vaters Schoß Seiende, der in des Vaters Schoß beständig Seiende sogar. So wird man, wenn man das Griechische wörtlich übersetzt, würde man das so übersetzen müssen. Und es beschreibt die beständige Dauer und auch die Intensität dieser Beziehung. Und Jesus wird beschrieben als der, der beständig im Schoß des Vaters ist, nicht war, als er noch im Himmel war, sondern der beständig im Schoß des Vaters ist. Und aus dieser Stellung, dieser, ich will es mal nennen, Herzensintimität, kann Jesus das Wesen des Vaters sichtbar machen. Und er kann irgendwann sagen, wer mich sieht, der sieht wen? Der sieht den Vater. Wer sitzt auf dem Schoß? Und jetzt sagt bitte nicht Katzen. Wer sitzt auf dem Schoß? Kinder und Verliebte. 100 Punkte, Olaf. Bei 105 hätte es ein Buch extra gegeben. Kriegst sowas. Im Schoß sitzen Kinder und Verliebte, ganz genau. Der Schoß ist einfach dieser Ort innigster Vertrautheit, Nähe und Geborgenheit, wo du irgendwie auch so zur Ruhe kommst, oder? Wo du dich wohlfühlst, wo du dich angenommen fühlst. Und Johannes zeigt uns ganz am Anfang seines Evangeliums Jesus als den, der ganz nah am Herzen des Vaters ist, wenn man so will, und aus dieser Beziehung heraus lebt. Er ist der beständig im Schoß des Vaters Seiende. Wer ist dieser Johannes, der Evangelist eigentlich? Wisst ihr, was der für einen zweiten Namen hat? Ganz genau, ganz genau. Als die 12 Apostel mal aufgezählt werden im Markus-Evangelium, heißt es im Kapitel 3, Vers 17, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, also Ben ist das ist Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, die er übrigens Boanerges nannte, das heißt Donnersöhne. Also Donnersohn, das spricht von ganz viel Sanftmut, von Demut, von Zartheit, oder? Ja, ne? Das Gegenteil jetzt, Entschuldigung. Eine Kostprobe von diesen Donnersöhnen gebe ich euch aus dem Lukas-Evangelium. Da gehen Jesus mit seiner Crew durch Samaria und die Samaritaner erlauben sich, ihn nicht aufzunehmen, weil er nach Jerusalem unterwegs war. Also sie verwehren ihm Quartier. Und dann lesen wir das Jakobus. Als die beiden Jünger Jakobus und Johannes das hörten, also dass Jesus abgewiesen wird, er und seine Jünger, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Vielleicht haben sie vorher irgendwie Elia gelesen und haben gesagt, Mensch, das wäre, vielleicht waren so Pyrofreaks irgendwie, die sagen, Mensch, mal richtig Feuer so und Rauch und wir schauen zu, bis das... So ein Typ war der Johannes. So ein Typ war der. Und wisst ihr, wie er später in der Kirchengeschichte genannt wird? Habt ihr das mal gehört? Der Apostel der Liebe. Der Apostel der Liebe. Keiner schreibt mehr über Liebe und über die Liebe Gottes wie dieser Johannes. Lest es allein mal in seinen 3 Briefen. Und auch im Johannesevangelium. Das ist sein Thema. Das ist sein Thema. Er ist der Apostel der Liebe, hat sehr lang gelebt und muss ein ganz besonderer Typ gewesen sein. Und jetzt Und jetzt lese ich das hier und dann weiß ich, dass er später der Apostel der Liebe genannt wird. Und da ist irgendwas dazwischen. Also wie kommt diese Veränderung? Das interessiert mich. Und ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich habe eine Vermutung. Ihr wisst bestimmt, dass Johannes in seinem Evangelium, wenn er über sich spricht, nie sagt, Johannes, der Apostel, hat irgendwas gemacht, sondern wie spricht er immer von ihm? Der Jünger, den Jesus liebte. Es gibt 5 Stellen, wo das steht im Johannes-Evangelium. Ich zitiere euch eine daraus. Johannes 13, Vers 23 bis 25, und ich lese da Auszüge drauf. Oder da habe ich einen Auszug, ich lese euch den Text. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch, in dem Schoß Jesu. Steht es da? Ja. Lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Ich habe versucht, mir das vorzustellen und habe versucht, eins und eins zusammenzuzählen. Und ich war in Mathe also nie gut, aber das kriege ich zusammen. Ich vermute, dass Johannes durch die Nähe zum Herrn Jesus, er hat offensichtlich immer seine Nähe gesucht und Jesus hat es auch zugelassen. Er hat den Johannes, Jakobus und Petrus mitgenommen, wenn die anderen irgendwie außen vor waren. Es gibt mehrere Stellen, er war auch auf dem Berg der Verklärung dabei. Und ich glaube, dass sein Leben und sein Dienst geprägt wurden von dieser neuen Identität des Geliebtseins. Und wenn du ihn gefragt hättest, das spekuliere ich jetzt auch, aber ich glaube, ich habe gute Belege dafür: Wer bist du, Johannes? Was gibt's über dich zu sagen? Dann glaube ich, dass er gesagt hätte: Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Das ist das Wichtigste, was es über mich zu sagen gibt. 2-mal nur benutzt Johannes dieses Wort Schoß im griechischen Text. 2-mal. Einmal habe ich euch vorgelesen, Johannes 1,18, das zweite Mal in Johannes 13. 2-mal kommt es vor. Einmal benutzt es, um Jesus zu beschreiben, der im Schoß des Vaters ist. Und einmal benutzt er es, um sich selber zu beschreiben, dass er im Schoß Jesu, also in größtmöglicher Nähe ist. Er legt sich in seinen Schoß. Das ist der Platz, den Jesus bei seinem Vater einnimmt. Und ich glaube, dass er sozusagen Jesus nachahmt in dessen Beziehung zum Vater. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Geist Gottes uns damit zeigen will, was den Apostel Johannes geprägt hat und was ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er schließlich geworden ist, dieser Apostel der Liebe. Er war ein Mensch, der sich darüber definiert hat, dass er von Gott geliebt wird. Mein Leben kann nämlich nur das widerspiegeln, was Gott selber durch die Offenbarung seiner Vaterliebe da in mein Herz gelegt hat. Und entscheidend ist für mich dann, dass ich nah an seinem Herzen bin und dass ich ihm wirklich das glaube, was er über mich sagt oder denkt. Dann kann seine Liebe mein Leben bestimmen. Wenn dich jemand fragen würde, was kennzeichnet dich, was ist das Wichtigste, was es über dich zu sagen gibt? Ganz ehrlich, würdest du ganz spontan sagen, ich bin von Gott geliebt. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Oder würdest du sagen, ich bin das und das von Beruf und ich habe das und das schon geschafft und da habe ich was ganz Tolles gemacht? Johannes nennt sich der Jünger, den Jesus liebte, den Jesus liebt. Wenn du möchtest, wenn du merkst irgendwie, das ist bei dir noch nicht so, dass das so automatisch irgendwie ist, dann, und würdest es aber gern wünschen, dann möchte ich dir sagen, wenn du das willst, dann musst du Johannes einfach nachahmen und musst möglichst oft im Schoß des Vaters sein. Wie kann man das machen? Das kann man zum Beispiel machen, indem man die Bibel einfach mal anders liest, Zum Beispiel das Johannesevangelium und du sagst, was ist das für ein Gott? Wie steht er zu mir? Was kann ich von Jesus lernen? Wie hat er diese Beziehung gelebt? Und dann sitzt du bei deinem Papa im Himmel auf dem Schoß, ich will es einfach mal ein bisschen deutlich sagen, und lässt dich von ihm lieben, lässt dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und sagst mal nett, ja, ich bin es eigentlich gar nicht wert, sondern sagst, okay, ich weiß nicht, warum du mich liebst, aber ich glaube, dass du mich liebst und es ist für mich das Kostbarste. Und das wird dein Leben verändern, da bin ich sicher. Ich habe euch gestern Abend erzählt, dass ich ganz wenig Erinnerungen an meinen leiblichen Vater habe, der 1992 gestorben ist. War wirklich ein sehr einsilbiger Mensch, der ganz wenig über persönliche Dinge gesprochen hat. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass er diese Liebe in seinem Elternhaus nie so erlebt hat. Ich habe seinen Vater gekannt, also meinen Opa. Er ist gestorben, als ich 10 war. Das war irgendwie ein jähzorniger Mann. Und ich habe gedacht, dass mein Vater das nicht leicht gehabt hat, wirklich. Und ich werfe meinem Vater auch das überhaupt nicht vor. Also da bin ich völlig versöhnt damit. Und er ist als 18-jähriger Mann in den Krieg gezogen. Und wenn wir heute 18-jährige Leute sehen dann und uns sich vorstellen, dass die also da war bis 44, bis er in Gefangenschaft geraten ist im Krieg, was der an schrecklichen Sachen gesehen hat, das kann sich kein Mensch ausmalen. Also ich kann mich an wenig erinnern, ich kann mich an 2 Spaziergänge erinnern mit ihm. Und als ich diesen Vortrag ausgearbeitet habe irgendwann, ist mir was eingefallen, was für mich total kostbar war. Ich war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, da hatten wir ein Ritual, mein Papa und ich. Wenn es Pfannkuchen gab bei uns mit eingemachtem Obst, bin ich unter dem Tisch durchgekrabbelt und hab mich auf seinen Schoß gesetzt und wir haben zusammen ganz viele Pfannkuchen gegessen. Und ich weiß noch, und es ist für mich wirklich eine absolut kostbare Erinnerung, dass ich mich ihm ganz nah gefühlt habe. Wir haben dann gesagt, wir haben 5 Pfannkuchen zusammen gegessen. Das war so kostbar und ich bin so froh, dass mir das eingefallen ist. Und ich habe gedacht, da habe ich irgendwie so ein bisschen gefühlt, dass mein Vater wirklich mich lieb gehabt hat. Auch wenn er es mit Worten nicht so ausgedrückt hat. Da, wo ich bei ihm auf dem Schoß saß. Johannes lag im Schoß des Herrn Jesus. Und ich glaube, dass er dort seine große Veränderung seines Lebens und seines Wesens irgendwie erfahren hat. Dort hat er verstanden, dass er der Jünger ist, den Jesus liebt. Du darfst auf dem Schoß deines himmlischen Vaters sitzen und darfst dir von ihm sagen lassen, ich wiederhole mich da gerne, dass er dich wirklich liebt. Wie sehr liebt er dich? Erinnert ihr euch noch? Genauso wie er. Wie geht's weiter? Wie er den Sohn liebt. Wirklich, ich würde nicht wagen, sowas auszusprechen, wenn es nicht in der Bibel stünde. Aber genau das steht drin. Wie kann das praktisch werden in deinem Leben? Ein paar ganz kurze Sachen, wirklich ganz kurz. Nimm Gottes Wort für dich persönlich an und lese nicht einfach so drüber und sag, ja, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Glaub einfach, was Gott sagt und, was ich gemerkt habe, dank ihm dafür. Das ist echt was Entscheidendes. Weißt du, wenn ich dir sagen würde, ich würde dir gerne das Buch schenken und ich lege das vor dich hin und du sagst, wieso willst du mir ein Buch schenken? Wir kennen uns kaum und ich habe auch nichts für dich gemacht. Und du lässt es einfach liegen, dann wird es nicht dein Eigentum. Du kannst auch sagen, ich weiß zwar nicht, warum du mir das jetzt schenken willst, aber vielen Dank. Und du nimmst es in die Hand, dann gehört es dir. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, wenn ich Gott für seine Liebe danke, es ist für mich echt ein Weg, seine Liebe zu erfahren und dass sie irgendwie in mein Herz kommt, Stück für Stück mehr. Ich sage vielen Dank, lieber Vater, dass du mich lieb hast. Und ich möchte schließen mit diesem Vers aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. sagt natürlich Johannes. Und er sagt, und wir sind es. Und wir sind es. Und dann macht er einen Punkt. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich Gott dafür danken kann und dass das was mit mir macht. Wie wäre es, wenn du anfangen würdest, jeden Tag Gott dafür zu danken, dass er dich lieb hat, so wie er seinen Sohn lieb hat? Ich kann dir versprechen, dass das was mit deinem Leben macht. Und es ist nichts, hat nichts mit Selbstsuggestion zu tun, sondern du nimmst das an, was Gott über dich ausspricht. Ich glaube, dass du dann auch ganz heil wirst, wenn du das sagen kannst. Dann sagst du, danke, lieber Vater, oder kannst du auch Papa sagen, danke, lieber Vater, dass du mich liebst. Punkt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Punkt. Ende der Rede.